Ja, es ist irgendwie verrückt. Vorher tust du jedes Mal, wenn sie das einen Scan machen, hoffst du natürlich und ja, bettest auch wieder dafür und ringst irgendwie drum und dann kommt der Bescheid und er ist schlecht und plötzlich rennt der Arzt in dein Zimmer und sagt dir etwas, was du eigentlich weißt. Das ist natürlich gar nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich, dass das plötzlich anders ist.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.
Die verlässlichsten medizinischen Untersuchungen haben gezeigt, im Hirn von Jonathan Müller ist sehr wahrscheinlich ein Tumor, sehr wahrscheinlich ein besonders bösartiger. Der Jonathan ist dann gerade zum dritten Mal Papi geworden. Ein Schock, nicht nur für ihn, sondern auch für seine Frau und sein grosses Umfeld. Aber heute, 10 Jahre später, hockt er mir gegenüber, hier im Vis-à-vis. Die Geschichte ist also gut rausgekommen und anders verlaufen, als man vorgesehen hat. Der Jonathan Müller redet selber von einem Wunder, das an ihm ist passiert. Und er erzählt uns heute davon. Mein Name ist Sarah Maria Graber.
Herzlich willkommen, Jonathan Müller. Wir hoffen, deine Stimme habt, hast du mir jetzt gerade gesagt, für den Podcast, den du gestern gefeiert hast.
Richtig, ja. Ich durfte meinen 40. Geburtstag feiern.
Ja. Herzliche Gratulation.
Danke.
40. Und wir reden vor allem in diesem Podcast über etwas, was vor 10 Jahren passiert ist. Bist du dann 30 gewesen in diesem Fall?
Ja, das ist kurz vor meinem 30. Geburtstag passiert.
Das ist so ein bisschen der Aufhänger von deiner Geschichte. Mhm. Wir hören dann natürlich auch noch ein bisschen, wer du bist, von was du kommst und was seither passiert ist. Aber vor 10 Jahren hast du wirklich etwas Markantes erlebt, was dich bis heute prägt. Und nicht nur dich, sondern auch dein ganzes Umfeld. Mhm. Was ist da passiert? Erzähl.
Ja, das ist tatsächlich, wie du sagst, das ist etwas Einschneidendes passiert. Ich bin aufgewacht, Dienstagmorgen. Jetzt sollen ins Militär an dem Tag nicht arbeiten, sondern ins Militär. Und bin außergewöhnlich früh aufgestanden oder aufgewacht mit komischem Kopfweh. Ich habe sonst sehr selten Kopfweh, bin dort aufgewacht. Dann habe ich gemerkt, es ist etwas komisch. Ich habe dann Militär abgesagt, habe beim Arbeiten abgesagt, dass ich sicher nicht kommen kann. Und schlussendlich hat sich herausgestellt, dass ich dann im Unispital gelandet bin mit Verdacht auf Hirntumor.
Das und das ist wirklich, an einem Morgen hast du plötzlich etwas festgestellt. Das ist nicht schleichend gekommen, dass du mal immer ein bisschen mehr Kopfweh hast gehabt oder so, sondern du kannst wirklich den zehnten Morgen festmachen.
Ja, das ist so. Ich habe vorher nie irgendwelche Beschwerden gehabt.
Und du hast auch sofort gewusst, das ist irgendetwas, etwas stimmt nicht.
Ja, sofort gewusst, das wäre jetzt, also, ja, ich habe schon gemerkt, dass etwas nicht gut ist. Oder eben, durch das, dass ich wirklich wenig voran und jetzt auch nachher eigentlich nie gross mit Kopfweh zu kämpfen gehabt habe, habe ich schon gemerkt, irgendetwas ist komisch. Ich bin sehr kraftlos gewesen in den Extremitäten. So verlangsamt in der Reaktion, das kenne ich sonst von mir nicht. Mhm. Und das ist schon ein bisschen komisch gewesen. Dann am Anfang, ja, dann hoffst und denkst natürlich, das ist irgendetwas, ein Infekt oder was auch immer. Ich war dann zu Hause gewesen, ein paar Tage, weil mein Hausarzt nicht rum war. Ist dann mal noch so ein fliegender Hausarzt vorbeigekommen. Dann machen sie so Standarduntersuchung mit einem, oder? Wenn man sagt, ja, man hat einen komischen Kopf und es fühle sich alles ein bisschen komisch an, dann testen die so ein bisschen Gleichgewichtssinn durch und stellen ein paar Fragen, diagnostische. Ist aber nicht besonders auffällig gewesen bei mir. Ich mag mich einfach noch gut erinnern, eben das Gefühl, es ist so kraftlos in den Händen, Kopf alles ein bisschen nebulös, es ist so ein bisschen an mir vorbeizogen, wie in einem Film, das Leben um mich herum. Das ist schon etwas, was ich so nicht kennt.
So nicht ganz da. Ja. Und wann ist dann der Entscheid gekommen, hey, jetzt gehen wir ins Unispital oder in Notfall oder ich weiß nicht, was der Schritt war.
Ja, das war in dem Sinne nicht mein Entscheid gewesen. Ich bin dann so am Wochenende, also es ist dann schon ein bisschen besser geworden mit den Tagen. Es war nicht mehr ganz so akut gewesen, wie an dem ersten Morgen. Aber einfach immer noch so, ja, ich weiß nicht, wie man das genau beschreibt. Vielleicht 50% ist man fit oder so. Einfach nicht richtig da. Gegen das Wochenende hat sich ein bisschen gebessert. Ich weiss, mag mich erinnern, ich bin dann bei meinen Eltern zum Mittag am Sonntag und das ist gegangen. Ich habe schon irgendwie funktioniert, aber ich mag mich gut erinnern, da war ein bisschen Lärm rundherum mit Kind und allem. Und es ist wie so, eben, ich bin wie so ein bisschen zu im Kopf. Ich mag mich gut erinnern, ich bin dann in die Stube rüber und ich bin viel, habe viel geschlafen, ich habe sehr, sehr viel geschlafen, auch den Tag durch, eine Stunde wach und dann wieder zwei Stunden geschlafen. Meine Frau hat mir dann im Nachgang gesagt, eben, ich habe mir gesagt, wenn sie mich etwas gefragt hat, mit rechter Verzögerung ihre Antwort gegeben, das habe ich nicht gemerkt. Ja, es hat sich dann schon leicht bessert. Ich bin dann am Montag drauf wieder arbeiten. Ich bin ein Sek-Lehrer hier, als Sek-Lehrer gearbeitet und ja, mit dem Auto zur Arbeit gefahren und wieder zurück und Schule gehen. Es ist wirklich das Gefühl, so wie, ich bin zwar da, aber es zieht alles so ein bisschen vor einem durch. Und man kann es wie nicht so recht greifen, man nimmt es nicht so recht auf. So, das war mein Gefühl gewesen. Ich bin dann in 7 Wochen zum Hausarzt, der war dann wieder rum gewesen. Und das sind so die gleichen Untersuchungen gewesen, wie der andere Arzt gemacht hat. Man, ja, eben, läuft einmal ein bisschen gerade, ist irgendwie etwas mit dem Gleichgewicht nicht gut. Ja, sie versuchen so zu testen, was könnte da sein im Kopf. Auch da ist nicht besonders auffällig gewesen. Haben wir nicht können sagen, oh ja, das ist typisch das oder das. Und, dann hat er mich dann angemeldet, noch ein MRI zu machen. Es war einfach zu unsicher gewesen, aufgrund von dem, was ich schildere. Und dann habe ich dann am Mittwoch von dieser Woche, von dieser zweiten Woche, ein MRI gehabt. In einer Klinik. Haben wir, ja, bildgebendes Verfahren, wo man einen Hirnscan macht.
Mhm. Genau. Also, wenn man ins Hirn hineinschauen kann.
Ja, quasi. Richtig, ja. Und ich bis da nicht kennt, aber ja, das ist der spannende Teil eigentlich an dem Ganzen. Ja.
Auf das Ergebnis hast du nicht müssen warten oder ist das gerade
noch am gleichen Tag? Ja, das war eben noch lustig gewesen. Ich hatte dann eigentlich einen Termin am Freitag zum Gespräch beim Hausarzt. Oder am Donnerstag, ich weiss gar nicht genau, Donnerstag oder Freitag. Auf jeden Fall ruft mir eine Praxisassistentin an und sagt eben, sie würde gerne den Termin verschieben auf den Freitagabend. Und auch da habe ich mir natürlich null Gedanken gemacht. Ja, hat das irgendeinen Grund? Ich habe einfach gedacht, ja gut, ist da an der Termin besetzt oder ein Notfall oder was auch immer. Okay, gehst am Freitagabend vorbei. Und ja, bis dort habe ich gewartet. Aber jetzt, eben, ich habe ja gearbeitet nebendran, also, und funktioniert. Und mit der Familie zuhause läuft es sowieso genug. Darum ich habe gar nicht so viel Zeit im Alltag zum mir jetzt da Wahnsinnsgedanken machen. Nein, ich bin ja relativ unbelastet dann an den Termin am Freitagabend. Im Rückblick weiss ich natürlich, warum der am Freitagabend war und nicht den Tag durch.
Einfach damit keine Termine mehr nachher kommen, oder warum?
Ja, genau. Also ich denke schon, ja, dass, wenn der Arzt dann so eine Diagnose muss geben, wie es dann bei mir war, dann ist das sicher gut, wenn es nicht das Wartezimmer voll ist. Ja, genau. Je nachdem, wie die Leute wahrscheinlich wieder reagieren drauf oder auch für ihre Situation. Darum hat er das sicher auf den gelegt. Ja, dann bin ich eben dann am Freitag gegangen, also nach dem Arbeiten bin ich dort in die Praxis. Ja, das war das erste Mal gewesen, und ich dann gehört dann, man hat etwas gesehen auf diesen Bildern. Die MRI-Bilder haben, also, eine Läsion oder Raumforderung, sagt man da, wenn man nicht weiss, was genau das ist. Ja, das hat bei mir einfach sehr zentral im Kopf, im Thalamus, im Hirn, das ist ganz zentral. Das Areal im Hirn hat ja, eben so eine Raumforderung gehabt, hat man so einen weissen, grossen Flecken gesehen, der nicht dort sein sollte, der dort nicht hergehört. Da ist etwas und das muss man möglichst schnell genauer anschauen. Genau.
Genauer anschauen heisst?
Ja, das
eine Biopsie machen.
Ja, das habe ich da natürlich auch nicht so genau gewusst, was das heisst. Also, der Hausarzt hat mir dann gesagt, eben, da ist etwas, was nicht dorthin gehört. Er hat mich gerade angemeldet im Unispital. Ich muss heute Abend in ein Unispital. Neurochirurgie.
Okay.
Und dass man wirklich schnell das kann anschauen kann.
Das heisst, du bist hast gepackt, deine Familie informiert, du hast eine Frau, 4 Kinder.
Ja, da noch 3 Kinder, genau.
Da noch 3 Kinder, okay.
Das war ja vor 10 Jahren. Gewesen. Ja. Meine Jüngste ist jetzt 7,5.
Und dann ist es gut ab ins Spital
gegangen. Ja, ziemlich, ja. Also, gut, ich muss sagen, es ist schön, mein Hausarzt, also einerseits hat er das sehr gut gemacht, dass er mich natürlich schon am Mittwoch zu dem MRI angemeldet hat. Bin ich enorm froh gewesen, dann im Nachgang umso mehr. Ja, und dann ist er natürlich auch jemand, der dann mit mir das sehr gut können, oder mir sehr gut können kommunizieren. Ja, auch mit mir können beten.
Wow.
Ist gläubig.
Okay. Aber der nochmal schon zum Nachhaken, gläubig und drei zusammen beten. Also das heisst, für dich ist der Glaube sehr wichtig. Du hast gewusst, das kann dein Arzt nachvollziehen. Dem ist der Glaube auch sehr wichtig. Und das war ein Moment, wo ihr zusammen gebetet habt. Nachdem er dir die Diagnose weitergegeben hat.
Ja, definitiv. Also mir ist der Glaube wichtig, ja. Und ihm auch, das habe ich ja schon gewusst. Also wir kennen uns ja privat gut. Und ja, hat das Ganze sicher einfach gemacht für mich. Auch, dass er sofort können, nochmal auf eine andere Ebene als der medizinischen oder einfach der menschlichen Ebene, Nähe und irgendwo das gut kommunizieren, hat es halt wie noch eine zusätzliche Ebene gegeben, durch das, dass wir irgendwo durch, ja, auch in diesem Bereich, spirituellen Bereich oder ja, wie man das mit dem jetzt sagen will, eine gemeinsame Basis haben, hat mir schon geholfen, ja, definitiv. Und auch von ihm zu hören. Ich meine, es ist mein Hausarzt und ist jetzt jemand, wo sein Beruf absolut seriös und gewissenhaft immer ausgeführt hat. Also ich habe mich immer extrem wohl gefühlt. Einfach rein auf der schulmedizinischen Schiene, oder? Bei ihm. Und trotzdem dann wie nebendran noch eine andere Schiene, wo mich extrem gut abgeholt hat in dem Moment. Wo aber da, wo er mir das gesagt hat und er nachher können beten für die Situation und das einfach herlegen, wegen dem hat sich ja noch gar nichts geändert, oder? Zu dem Zeitpunkt. Und trotzdem ist es wie so etwas gewesen, wo, ja, Trost gibt, genau. Irgendwo Hoffnung, Halt, wir sind nicht allein in dieser Sache. So, das ist für mich wichtig gewesen.
Und dann ist eben der Gang ins Unispital gekommen, also.
Ja, dann ist der erste Gang heimgekommen. Das würde ich sagen, ist fast schwieriger gewesen, wieder ein Unispital.
Ja, genau.
Also, meine Frau ist eine Pflegefachfrau. Ja, sie hat mir natürlich dann schon später erzählt, dass sie schon eine Ahnung gehabt hat. Also sie hat das irgendwo gespürt, dass etwas wirklich nicht gut ist und auch mit dieser Terminverschiebung und allem. Bei ihr ist, würde ich sagen, da und zum Teil auch nachher in der Zeit vom Spital fast mehr abgegangen wie bei mir, oder? Weil sie ganz einen anderen Zugang hat zu dem Thema. Genau, ja, dann bin ich heimgefahren. Der Hausarzt ist im Nachbardorf, das war eine kurze Autofahrt gewesen, aber schon eine Straube irgendwo durch. Weisst, okay, jetzt muss ich heim und ich komme zur Tür rein. Was sage ich? Also, ja, und ich habe gar nicht so viel müssen sagen, weil sie hat es irgendwie gespürt. Dass sie hat
und können Sie dabei gewesen? Hat Kind das auch gut mitbekommen?
Hey, das weiss ich gar nicht ganz genau, aber sie sind sicher rum gewesen. Meine Jüngste, die war 2 Monate alt gewesen, also, die hat glücklicherweise nicht viel von dem mitbekommen. Die Jungs, die 2 Älteren, eher. Aber wenn ich mich richtig mag erinnern, haben wir das wahrscheinlich auch nicht ganz allzu fest wollen, dann vor den Kindern oder mit den Kindern austragen. Aber ja, ich habe das meiner Frau gesagt. Für sie ist natürlich eben, die hat das also sofort viel besser können einordnen, was das heisst, als ich. Und dann ist schon natürlich mal, ja, irgendwo ein Zusammenbruch, traurig und das Entsetzen und einen Schock drüber. Das ist schon so gewesen, bei ihr wahrscheinlich fast noch mehr als bei mir.
Und sie war in einer sehr verletzlichen Phase gewesen, oder? Mit einem 2 Monate alten,
ja,
Kind,
genau,
zu erfahren.
Ich denke, das ist das, was in dieser Zeit
sie hat sehr gebraucht,
schon herausfordernd war, oder? Ich meine, ja, bist 30, hast 3 Kinder, das jüngste, erst auf der Welt, weisst, wenn jetzt das mit mir nicht allzu lange mehr gehen sollte, dann hinterlässt nichts, also ja, also nichts schön.
Hinterlässt Menschen,
die
fest brauchen.
Ja, genau. Ja, nein, nachher, durch meine Eltern wohnen, oder haben hier gerade das Haus nebendran gewohnt, dann hat dort meine Mami bescheid, ist sofort gekommen, also mein Papi dann auch. Und ich bin ihnen auch völlig den Laden runter. Also irgendwie extremes Mitgefühl ausgelöst. Also extremer Schock gewesen. Aber auch in dem, und das ist schon für mich, auch im Rückblick, da in der Situation, aber im Rückblick extrem hilfreich gewesen, extrem Halt gegeben, dass auch sie natürlich sofort mich gedreht haben. Also einerseits Unterstützung auch, eben für meine Frau und Kind zugesichert, hey, wir sind da, wir schauen, wir unterstützen ganz praktisch, aber auch mitgedreht, auch dort wieder.
Sie wohnen auch gerade nebendran.
Mhm.
Okay, das ist schnell.
Ja, natürlich auch nochmal beten miteinander. Das ist ja. einfach wichtig gewesen für mich. Oder immer noch, natürlich. Eben weniger zum gerade Lösung auf dem Tisch haben nach so einem Gebet, als einfach der Zuspruch, ein Halt, ein Trost in dem hinein. Das ist da sicher für mich mega wichtig gewesen.
Und dann?
Dann ist es losgegangen. Dann bin ich in Unispital, hat mich mein Papa in Unispital gefahren. Genau. Ja, da kommst du dort an. Ich meine, das ist irgendwo durch, ja, läuft dann einfach Maschinerie an. Wobei, es ist dann das Wochenende gekommen. Freitagabend hat man mich dann schon noch angehängt und eine Infusion gesteckt und alles. Einfach so ein bisschen zum ein paar Untersuchungen machen. Aber es ist dann jetzt noch nicht losgegangen mit nochmal einem Scan oder so. Das ist dann, aber bist du mal dort, wirst überwacht. Das ist sicher gut. Aber es ist ja noch lustig gewesen, weil es ist mir eigentlich da dann nicht schlecht gegangen, dass ich jetzt wirklich medizinisch etwas gebraucht hätte. Also ich habe nicht Schmerzmedizin.
Also körperlich ist es eigentlich gar nicht so schlecht gegangen.
Nein, ist mir nicht so schlecht gegangen.
Emotional bist du unsicher gewesen, aber du hast Trost gefunden.
Emotional ist es natürlich herausfordernd. Ja, ist es so und ab gewesen, oder? Logisch, das ist von Stunde zu Stunde oder manchmal weniger lang gegangen. Das ist irgendwie, ja, dann bin ich da.
Also jetzt bist du erst das Wochenende echt gewesen.
Das Wochenende bin ich hier gewesen, genau. Also, dann
und am Ende hat man nachher
Familie vorbeikommen und alles, das natürlich, oder? Was wichtig und schön ist, also das ist ja klar. Mit engster Familie und
Verwandtschaft. Ja, also du lebst in einer grossen Familie.
Oh ja.
Da sind viele Leute gekommen, dich besuchen.
Das weiss ich nicht mehr so ganz genau. Sicher meine engste Familie, die sind sicher gekommen. Und enge Freunde sind gekommen, dann auch in der Woche drauf. Ja, dann hat dann der nächste Untersuch stattgefunden, wo man dann auch eine Art des MRI, ein sogenanntes FET-PET, nennt sich die Untersuchung. Also da wird einem so eine leichte radioaktive Substanz injiziert. Die wirkt dann etwa eine halbe Stunde im Körper, verteilt sich über das Blut und dann macht man eigentlich ein bildgebendes Verfahren, aber mit Farbbildgebung. Und die Substanz, die reagiert eben, also im Körper reagiert so eben wachsende Strukturen wie ein Tumor, nehmen die Substanz auf und verarbeitet die. Und das zeigt es dann eben auch auf dem Scan mit Farben. Darum ist das eigentlich der Untersuch, eben wenn es um Tumor geht.
Und das Ergebnis von dem Befund ist erschreckend gewesen, eigentlich.
Ja, erschreckend bestätigend auf den Verdacht, oder? Also, ich weiss, meine Frau war im Spital und der Neurochirurg, der mich hier begleitet hat, oder hier und auch nachher, hat uns ins Büro geholt und die Bilder gezeigt und ich meine, das hat geleuchtet in meinem Kopf in Christbaum, in dem Bereich, wo schon das MRI angezeigt hat, dass da etwas ist, also eben dem Thalamusgebiet. Und ja, wenn es so leuchtet, ist nicht gut, oder? Also, das ist so farbabgestuft, so von blau, grün und dann irgendwie wird es dann irgendwie rot und gelb und orange. Das einfach, genau, das hat wirklich einfach voll geleuchtet. Ja, und das ist natürlich nicht gut. Also wenn es so schnell, so stark reagiert, dann können Sie auch schon so erste Vermutungen anstellen, was das vielleicht für eine Art von Tumor ist. Da bin ich auch völlig naiv gewesen bis da. Ich habe immer gefunden, ja, es gibt gutartig und bösartig, that's it. Aber es ist halt eben nicht so. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von so tumorösen Geschichten.
Und zu was für einer Diagnose ist man nach dem Bild gekommen? Also was hat dir der Arzt dort wie gesagt?
Ich kann dir ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau sagen, was dann im provisorischen Bericht gestanden ist, aber da hat es irgendeinen Namen von so einem Tumor drin. Das wäre etwas sehr Aggressives, sehr Schnellwachsendes, sehr Bösartiges. Und die Perspektive wäre also eher Monate wieder Jahre gewesen. So, aufgrund von dem Untersuch. Ja, was ist sein Befund? Ist gewesen, ja, wir planen mit ihnen eine Biopsie, eine Hirnbiopsie. Das heisst, man bohrt ein Löchchen in die Schädeldecke und geht mit einer feinen Nadel rein, nimmt eine Gewebsprobe und schaut wirklich noch ein bisschen genauer, was
für eine Art
ist.
Ja, genau, von Gewächs
genau.
Oder so.
Genau.
Das ist.
Ja, und ich meine, die ganze Art und Weise, wie er mit uns geredet hat und was er auch gesagt hat, also nicht nur wie, sondern auch was, ist wie klar gewesen. Also, da ist etwas und er findet es extrem unangenehm, nur schon, dass er uns das muss sagen und dass er quasi einem 30-jährigen, dreifachen Vater muss oder sollte in den Kopf bohren. Also ist ja nicht ganz ohne, wenn man durch die ganze Hirnstruktur durch muss, bis man da bei dem Zentrum ist, um dort eine Gewebsprobe nehmen. Darum, das ist ja auch schon sehr ungünstig. Also wenn so ein Tumor irgendwo am Rand wäre oder Schädeldecke zu, dann könnte man vielleicht auch operieren. Und das hat er von Anfang an gesagt, also operativ sowieso nicht. Bestrahlen, auch schwierig. Man muss ja gleich irgendwie durchs ganze Hirn durchstrahlen. Ja, vielleicht kann man etwas mit Chemo machen oder so. Aber die Aussichten sind extrem schlecht gewesen.
Und was hat das in dir ausgelöst? Das alles zu hören, zu wissen, das ist alles in meinem Kopf.
Ja, was lässt das aus? Ja, Ohnmacht. Also in erster Linie bist völlig ohnmächtig. Es ist irgendwo durch so ein Wechselbad gewesen zwischen den ist das wirklich und es kommt doch alles wieder gut und hey, wenn es das ist, was ist, was die sagen und die Biopsie das bestätigt, dann fängt irgendwie eine ganz komische Zeit an. Also eine, wo man vielleicht noch etwas machen kann, vielleicht nicht, mit sehr viel Unsicherheit.
Hast du Angst bekommen vor dem, was könnte kommen? Oder bist du ruhig geblieben?
Ja, das muss ich differenzieren. Also ich bin auch rückblickend unerklärlicherweise ruhig geblieben oder unerklärlicherweise stark ruhig geblieben, sagen wir so. Nein, also ich habe Angst um mich selber, um mein Leben. Das habe ich wie nie gehabt. Das ist mega speziell. Ich habe dann mit Leuten ja jemanden geredet. Ich habe dann einmal fast eine Woche können heim nach diesen Untersuchungen, bis dann der Termin von dieser Biopsie angestanden ist. Und in dieser Woche habe ich jemanden mit Leuten geredet und ich kann es nicht so wirklich erklären, auch heute nicht. Aber ich habe den Leuten etwa gesagt, für mich kann ich gut eigentlich aus dem Leben. Also ist das eigentlich okay, wenn ich an dem würde sterben, dann ja, ich habe nicht das Gefühl, ich habe irgendetwas verpasst, was ich für mich selber unbedingt jetzt noch müsste haben. Ich habe immer gefunden, ich habe das Wichtigste im Leben habe ich gefunden, das ist für mich Jesus. Den habe ich gefunden. An den glaube ich, den gibt mir Halt und das ist das Wichtigste. Und dann kommen natürlich Komponenten mit Familie und Kind und Umfeld. Und das ist ganz ein anderes Thema. Ja, dort habe ich natürlich Angst gehabt, ja.
Also was mit ihnen passiert?
Ja, natürlich. Also wenn ich gehe, dann bin ich ja weg. Und
also das heisst, Angst vor deinem eigenen Tod hast du nie gehabt. Mhm. Aber mehr, was passiert mit ihnen, die zurückbleiben?
Ja, natürlich.
Oder würden bleiben? Okay.
Ja, also das ist dann auch spannend. Also,
so natürlich finde ich das nicht.
Nein, glaube ich nicht. Also, es ist schon für mich irgendwo durch ein Wunder in dieser ganzen Geschichte rein. Oder wie auch immer, dass man dem was sagen. Oder irgendwie übernatürlich, dass ich so, ja, in Frieden, relaxed irgendwo gewesen bin, obwohl die absolute Stresssituation dich drin befindest. Und es ist interessanterweise ja auch das, wo nach dieser ganzen Geschichte, wenn wir nachher noch ein bisschen weiterreden, wie es dann ausgegangen ist, wie bleibt. Weil alles andere kann ich ja jederzeit wieder ändern. Also meine Gesundheit, die habe ich ja nicht auf Garantie, jetzt wegen dem, was ich da erlebt habe, oder? Aber das andere bleibt. Und das habe ich hier erlebt. Und interessanterweise auch das eigentlich erlebt, wo ich schon lange gedacht habe, wenn dann mal etwas Schlimmes wäre, dann müsste dann das aber auch verheben.
Mhm. Wie wäre es echt denn,
wenn es wirklich mal um Leben und Tod geht, oder?
Und um die Spannung jetzt ein bisschen abkürzen. Ja. Es hat sich nicht bestätigt, du hockst heute noch hier, 10 Jahre später. Ja. Es ist eine wundersame Wende passiert. Mhm. Was ist da passiert? Aber du hast einen Termin für eine Biopsie, bist dort hergegangen und plötzlich hat alles ein bisschen anders ausgesehen.
Ja. Also eben, ich habe dann in dieser Woche, als ich im Spital war, haben sie dann nochmal, nochmal so einen PET-Untersuch gemacht, wie so zur Bestätigung, hat sich natürlich bestätigt. Dann hat mich in Neurochirurg die Biopsie geplant, auf den Freitag drauf, von der nächsten Woche. Ich konnte einmal nach Hause, fast eine ganze Woche. Habe dann am Donnerstag wieder einrücken ins Spital. Ja, wenn das Gefühl dabei ist, so mässig und du weißt, am nächsten Tag bohren sie dir in den Schädel.
Was heisst so mässig? Wie hast du dich gefühlt? Also, kannst du es ein bisschen beschreiben?
Ja, es ist einfach, du schwankst ja immer irgendwo zwischen der Hoffnung haben, dass es gleich noch sich ändert. Schon möglichst vor dieser Biopsie, weil die ist auch mit Risiken verbunden. Und gleich, ja, auf der anderen Seite, hey, nein, es ist gut, die machen, was sie müssen, und ich gehe auch den Weg, einfach, wo ich jetzt da muss, medizinisch gesehen. hey, es hat viele Momente gegeben, wo du wie einfach so ein bisschen leer bist, oder? Wo du nicht so recht weißt, wo du jetzt deine Gedanken sollst herschicken und, oder ja, in welche Richtung. Ich meine, wenn du fest irgendwie an deiner Familie und an dem hängst, was würde sein, wenn du stirbst, dann, gehst du ein völliges Loch. Mhm. Das hat es auch gegeben. Ich meine, durchaus. Also, glücklicherweise, so abwechselnd mit meiner Frau, wenn sie gerade wieder total Krise hatte, dann, habe ich oder jemand anderem um uns herum können sagen, hey, look, komm, und es kommt gut, und ja, versuchst du einander Mut zu machen, und dann habe ich wieder eine Phase gehabt, was auch schwierig war, und denkst, hey, nein, es kann nicht sein, Mann, ich hinterlasse eine Frau mit 3 Kindern, das will ich nicht, oder? Das kann es doch nicht sein, so. Das hat es schon gegeben, die Frage, ja. Und immer in allem innen aber, hey, wenn ich muss sterben, ich, für mich, ist es okay. Das habe ich wie einfach so für mich können sagen. Genau, dann bin ich am Donnerstag dann aber ins Spital. Dann haben sie nochmal ein MRI machen, also nicht so eine PET-Untersuchung, aber ein MRI, wo aber wie viel, also vielschichtiger gewesen ist als ursprüngliche MRI, dass er wirklich genau, möglichst genau kann schauen kann, wo er mit dieser Nadel durch meinen Kopf geht, oder? Das ist so das Anliegen von dem MRI. Ich habe dann an dem Donnerstag eben dann redest du mit allen Ärzten, alle Vorabklärungen, Narkosearzt, musst du alles unterschreiben schon. Könntest gelähmt sein, könntest ins Koma gehen, könntest sterben, auch nur schon an dieser Biopsie, eben das. Aber das ist ja Standard, oder? dann unterschreibst du das Zeug und machst das MRI und hoffst natürlich immer irgendwie aufs Beste. Und, ja, dann ist der Moment gekommen, wo alles total umkrempelt hat. Ich bin irgendwie am Nacht gehockt, mit meiner Frau am Telefon. Und mein Arzt stürmt ins Zimmer und sagt, Herr Müller, sofort mitkommen, ins Büro. Und noch auf der Stege sagt er, in einer halben Uhr gestürchelt, sagt er, ja, das MRI zeigt andere Bilder an, hockt in sein Büro. Und er sagt gerade live die Biopsie ab, oder? Ja, das ist, ich weiß auch nicht, das ist unbeschreiblich, so die Gefühlsflut, die dann ganz schnell überkommt.
Also das heisst, die Bilder haben gezeigt, da ist nichts mehr rum?
Ja, also nichts mehr rum, es hat einfach anders angezeigt. Es war nicht mehr der grosse weisse Fleck gewesen, wie im ursprünglichen MRI, oder? Und ja, dann ist bei ihm natürlich auch, hey, da bohre ich sicher nicht jeden Kopf, wenn das so anders aussieht, oder? Und ja, es ist irgendwie verrückt. Vorher tust du jedes Mal, wenn sie das einen Scan machen, hoffst du natürlich und ja, bettest auch wieder dafür und ringst irgendwie drum und dann kommt der Bescheid und er ist schlecht und plötzlich rennt der Arzt in dein Zimmer und sagt dir etwas, was du eigentlich weisst, das ist natürlich gar nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich, dass das plötzlich anders ist. Und ja.
Das heisst, die Biopsie ist abgesagt worden, das Bild hat ganz anders ausgesehen. Hat man noch weitere Untersuchungen gemacht, die wieder bestätigt haben, hey, Entwarnung, irgendetwas ist da passiert, da ist nichts mehr rum. Hast du das können fassen? Oder hat es Zeit gebraucht, dass du das hast können? Glauben? Das ist ja so eine Flut von Informationen, widersprüchlichen und Emotionen. Wie bist du da nachgekommen? Wie bist du da mitgekommen? Also kann man es dann glauben, wenn es dann plötzlich so anders ist?
Das weiss ich ehrlich, ich weiss es nicht mehr ganz genau. Wahrscheinlich der an dem Donnerstagabend noch nicht, nein. Ich bin am nächsten Tag, haben sie dann nochmal so einen Fett-PET-Untersuch gemacht. Und dann bin ich am Nachmittag, aus dem Spital raus spaziert, blöd gesagt, oder? Und das hat dann schon, ich hab dann sicher während einem Jahr oder mehr sogar immer wieder so einen Fett-PET-Untersuch gehabt. Weil es auch fürs Unispital, würde ich jetzt sagen, nicht ganz normal abgelaufen ist, mein Fall. Der Fall ist dann auch, ein Assistenzarzt hat mich dann mal nachgefragt, ob es das, aber das für sein Studium könnte verwenden, der Fall. Also, ist dann auch von dem Moment an, wo sich das geändert hat, die Biopsie abgesagt und alles, ist alles, was dann noch gekommen ist über die Forschung vom Unispital gelaufen und nicht mehr bei meiner Krankenkasse. Das hat mich auch noch speziell gedunkt, dass ich dann, irgendwie eine Woche später nochmal einen Untersuch und dann 2 Wochen und dann einen Monat und dann sind die Abstände immer grösser geworden.
Und immer jetzt das Gleiche gezeigt. Also immer
ja, so es hat einfach nicht mehr angezeigt, so, oder? Es hat einfach nicht mehr angezeigt. Also ich habe bis heute die Bilder, kommst du ja über. Und
du hast auch keinen Kopfweh mehr gehabt, es ist dir auch nicht mehr Sturm gewesen.
Nein.
Und wie deutest du das? Was ist da passiert für dich?
Ja, für mich ist das Wunder. Also, ich kann es mir nicht erklären. Ich meine, eben mein Hausarzt, um auf ihn zurückzukommen, wo ja so Sachen auch glaubt, so, also noch an andere Sachen als die Schulmedizin, haben wir auch gesagt, also jedem Arzt, wo du die Bilder zeigst, der ist klar, was da ist, oder? Das ist der zuverlässigste Untersuch, den man macht, für einen Tumor zu bestimmen, oder? Dass man nachher auch biopsiert, weil, ich meine, ja, heute sage ich immer, ich weiss nicht zu 100%, was da war, man hätte keine Biopsie müssen machen, aber es deutet schon sehr viel, es hat darauf hingedeutet, und dass das nachher weg ist und ich aus dem Spital laufe einen Tag nachher mit ein bisschen Blutverdünner, den ich nehmen musste und Folgeuntersuche, die über die Forschung laufen und ich nie mehr irgendetwas habe wegen dem. Also müsstest du die Leute um mich herum fragen, ob alles noch gut ist. Aber ich glaube, es ist okay. ja, ist für mich unerklärlich.
Jetzt ist das 10 Jahre her. Mhm. Das heisst, du bist sicher auch zur Ruhe kommen in dem, dass da wirklich nichts mehr ist, dass es auch nicht mehr kommt. Was hat sich trotzdem verändert für dich? Also hat es dich irgendwie verändert in deiner Haltung, in deinem Denken? Gestaltest du dein Leben heute anders?
Also es hat ganz sicher Sachen verändert, ja. Es hat sicher Sachen verändert. Also glauben, dass es nicht mehr kommt, das tue ich zum Beispiel nicht, oder? Ich habe keine Garantie, weil ich jetzt die zuerst sehr schlechte Wendung und dann positive Wendung erlebt habe, habe ich wegen dem keine Garantie, dass ich nie mehr wie krank sein oder irgendetwas habe oder vielleicht sogar auch so etwas wieder könnte kommen. Das ist aber auch okay für mich. Das muss ich gar nicht haben, weil das, was ich durch das erlebt habe, habe ich vorher schon ein bisschen angedeutet, oder? Zu merken, da ist noch etwas, nebst der Schulmedizin, nebst dem sich heben an seinem Umfeld, den Leuten um einen herum, die einem Halt geben, ist da noch etwas anderes, wo mir Halt gibt im Leben. Und Frieden und Trost und Zuversicht und all das, das ist für mich viel wichtiger. Und das habe ich noch nie so intensiv erlebt wie in dieser Zeit, verständlicherweise. Und vorher zwar immer das irgendwo durchglaubt oder glaubt, ich glaube das oder so. Aber nachher, wenn es dann zählt, zu merken, wow, das hebt, das ist nicht einfach nur ein bisschen warme Luft gewesen. Das ist, meine, es klingt jetzt vielleicht mega komisch, aber schlussendlich fast wie ein Geschenk, so ein Erlebnis zu machen mit so einer guten Wendung. Und das, was ich dort jetzt mitnehme aus dieser Zeit, das überdauert, oder? Das ist egal, auch was kommt, also egal, in was für Umständen ich in Zukunft werde, eingeraten oder werde sein, weiss ich, das hebt und das bleibt. Und
das also das, was bleibt, ist der Frieden, auch, wo dir Glauben gibt. Verstehe ich es richtig?
Ja, absolut, ja. Absolut. Ja, es ist ein Halt. Es ist einfach ein Boden, der hebt.
Mhm. Wir haben in diesem Podcast-Format eine Rubrik, die heisst Gott und du. Und da würde ich dir gerne noch 3 Fragen stellen, die du gerne möglichst kompakt beantwortest. Mhm. Gott und du in deiner Kindheit. Hat Gott in deiner Kindheit eine Rolle gespielt? Und wenn ja, was für eine?
Ja, sicher. Ja. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Habe von meinen Eltern den Glauben mitbekommen. Alles, was das heisst. Meine Eltern sind die reformierte Landeskirche. Ich bin dort in die Sonntagsschule, in die Kinderstunde, in der Zefi und so weiter. Habe wieso das alles durchlebt. Ohne jetzt können sagen, als Kind mich schon, weiss ich nicht, wie persönlich damit auseinandergesetzt zu haben, aber ich habe es mitbekommen. Mhm. Ja.
Gott und du direkt, was ist dein grösster Zweifel in deinem Glauben? Oder gibt es eben keinen mehr?
Also an Gottes Existenz oder seine Möglichkeiten zweifle ich tatsächlich nicht oder nicht mehr. Das ist sicher so, ja. Wenn, dann zweifle eher an mir oder an den Menschen, wie wir mit dem ganzen Thema umgehen. Aber nein, an Gott selber. Es gibt Sachen aus der Bibel, so gewisse Fragestellungen oder Widersprüchlichkeiten, die ich aber mittlerweile spannend finde, um mich mit dem auseinandersetzen.
Was gibt dir Hoffnung für die Zukunft?
Ja, wenn ich in die Welt rausschaue, nicht so viel, ehrlich gesagt. Aber wenn ich an das Erlebnis zurückdenken oder wenn ich weiss, was da möglich ist, das gibt mir schon Hoffnung, weil ich weiss, es gibt noch mehr als das, was wir Menschen aus uns können tun oder was wir machen. Und das ist gut so, glaube ich, dass wir nicht ganz auf uns allein gestellt sind. Das gibt mir schon Hoffnung. Ja.
Du hast gesagt, wenn du in die Welt rausschaust, gibt es nicht so viel Hoffnung. Was macht dir denn am meisten Sorgen?
Ja, es gibt schon viel, es gibt ein paar Sachen, also, wo einem Sorgen machen können. Ich bin, glaube ich, vom Grundtyp her, bin ich einer, der sich zum Glück, oder ja, zum Glück, ich mache mir relativ wenig Sorgen. Muss ich sagen, also ich schaue jetzt nicht in die Weltgeschichte raus, gesehen, oh, Krieg da, und habe wahnsinnig Sorgen wegen dem. Ich persönlich. Jetzt auch nicht für meine Kinder oder so. Aber ja, natürlich, so, das Grundgefühl, wo auch ein bisschen da ist, wo man denkt, was kommt noch alles? Jetzt in nächster Zeit. Das ist vielleicht mehr eine Unsicherheit. So wirklich Sorge habe ich, glaube ich, verloren durch das Erlebnis, weil ich einfach gemerkt habe, egal wie es ist um mich herum und in meinem Leben, habe ich einen Ort, wo ich her kann und der hebt. Das nimmt mir schon sehr viel Sorgen, ja.
Was hat es mit euch als Paar oder vielleicht auch als ganze Familie gemacht? Wie hat es sich verändert? Schaut ihr dort auch Sachen anders an?
Ja, denke ich schon. Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt vorher Leute sind, die alles völlig für selbstverständlich genommen haben, aber seitdem ganz sicher nicht. Also, Gesundheit oder wie es einem geht, ist nicht selbstverständlich, ist sehr vergänglich, kann sich extrem schnell ändern. Darum, das ist sicher etwas. Also, meine Frau und ich schauen uns ab und zu in die Augen und müssen eigentlich gar nichts sagen. Und wir wissen, was wir jetzt gerade denken, beide, oder? Und das hat schon mit dieser Geschichte zu tun. Und ganz praktisch feiere ich ein zweites Mal Geburtstag natürlich. Also 12. Dezember ist mein zweiter Geburtstag, wo schon das wichtigste Datum ist, ja, weil ich das Gefühl habe, da ist mein Leben einmal geschenkt worden. Durch die Veränderung.
Wie offen redet ihr mit euren Kindern über die Geschichte? Und was macht es mit ihnen?
Ja, sehr offen. Also die wissen, also ich weiss nicht, ob sie jetzt gerade alles eins zu eins wiedergeben könnten, aber die wissen das sehr, sehr gut. Also es ist dann auch wichtig, ich bin dann ja, was ist das, 2 Monate, nachdem ich dort aus dem Spital rausgewackelt bin, habe ich meinen 30. Geburtstag gefeiert. Und der ist so, ja, ist noch eine spezielle Ambiance gewesen. Es ist einfach emotional gewesen, es ist belastender gewesen als jetzt sonst ein Geburtstag, wo du vielleicht einfach so ein bisschen in, ich sage jetzt, normalen Umständen feierst, oder? Und dort ist natürlich, ja, die Familie voll involviert gewesen, mein Umfeld. Und das war speziell in dieser Geschichte, zu merken, was macht mit den Leuten um mich herum. Also, ich selber bin natürlich durch eine straube Zeit durch, aber ich glaube, das Umfeld noch fast mehr. Weil von außen bist du noch viel ohnmächtiger. Und weisst, wenn etwas ist mit dem Mensch, dann bleibe ich zurück oder bleiben wir zurück. Und es ist dann einfach das Loch noch da und bei uns muss das Leben weitergehen. Das ist schon noch speziell gewesen, zu sehen, was mit Verwandtschaft macht, auch Freunde, wo ich vielleicht nicht so eng mehr unterwegs gewesen bin hier, wie in der Kindheit, aber dann gemerkt hast, hey, wow, das löst enorm viel Mitgefühl aus und Emotionen. Das ist schon speziell gewesen.
Ist das für dich ein positives Erlebnis gewesen, die Reaktion? Oder hat es da auch Reaktionen gegeben, die schwierig waren für dich zum Handeln?
Nein, es ist unglaublich schön gewesen. Also, ich glaube, das Schwierigste in dieser Woche, als ich im Spital war, das Schwierigste für mich emotional zum Handeln war, zu merken, wie viele Leute sich jetzt quasi Sorgen machen um mich. Also, das hat mich fast umgehauen. Also, wenn ich brüllte, habe ich vor allem brüllt wegen dem. Das hat mich ergriffen, zu merken, hey, das ist ja Wahnsinn. Ich bin so vielen Leuten ja nicht gleich. Also, nicht, dass ich das vorher das Gefühl hatte, ich wäre den Leuten egal. Aber, ja, du spürst es einfach, oder? Du spürst, wenn dann die Leute so mitgehen und die haben sich getroffen und noch am Freitagabend, als ich in die Uni musste, haben sich die getroffen und die haben so Kreise gezogen, ich habe Meldungen bekommen aus der halben Welt, oder? Das ist schon krass. Also, merke, hey, ich habe so ein grosses, gutes Netzwerk und auch in dem bin ich so gut aufgehoben und wäre ja auch meine Familie dann gut aufgehoben, wenn es jetzt für mich wirklich das gewesen wäre. Du musst verschiedene Situationen kommen, um das so zu spüren. Würde auch gut tun, wenn man sich das vielleicht mal sagt, unabhängig von einer Krisensituation. Ja, genau.
Jetzt hast eben du gestern die 40. Geburtstag gefeiert. Mhm. Könnte so ein bisschen die Mitte vom Leben sein, wenn da nicht mehr überraschend auftaucht auf irgendeinem Bild. Mit was für Wünschen schaust du in die kommenden Jahre und Jahrzehnte in dein Leben?
Ja, das hätte ich mir vielleicht überlegen müssen auf den 40. Stern. Ich bin nicht so gut im so Philosophieren über mein eigenes Leben. Natürlich, ich habe ganz, ganz konkrete Wünsche. Ich meine, ich habe 4 Kinder, eben, es ist ja dann noch eins dazugekommen nach dieser Geschichte, wo wir jetzt drüber geredet haben. Für die 4 Kinder wünsche ich mir natürlich, dass sich die gut entwickeln können, ja, dass wir die können in ein gutes, eigenständiges Leben einbegleiten. Das ist klar. Ich arbeite gern, ich bin mittlerweile Schulleiter, wünsche mir, dass ich dort, mein Bestes geben kann, dass ich auch Sachen, die ich aus dem Erlebnis mitnehme, aber einfach auch sonst, mich kann eingeben, mich auch kann einverschenken in die Leute, für die Leute da sind, sie unterstützen, das wünsche ich mir auch, und, über allem ist sicher so der Wunsch, irgendwie, in dem, mich dort engagieren und dort tätig sein, wo auch mein Platz ist. Dass ich da nicht irgendwie zweite Lebenshälfte jetzt verschlafen oder irgendwie einfach dahin dümpelt. Und ich dann müsste zurückschauen und sagen, hätte ich doch alles anders gemacht. Also, habe ich aber jetzt aktuell nicht das Gefühl. Eben, ich bin gut eingebunden und engagiert und irgendwo durchläuft es. Aber ich würde da immer offen sein, wenn's etwas Neues dran wäre. Darum sind wir, vor 4 Jahren eine Auszeit gehabt als Familie. Es hat gut getan, wieder so ein bisschen sich ausrichten und mal grundlegende Fragen stellen.
Also was heisst das? Hat eine Auszeit gehabt als Familie? Was hat er da gemacht?
Ja, wir sind 3 Monate auf Neuseeland. Also hätten wir 3 Monate auf Neuseeland, ist leider ein Corona noch dazwischen gekommen. Haben wir dann einen Monat früher zurück müssen. Haben wir die Reise leider nicht können machen, die wir haben wollen. Die haben wir jetzt dieses Jahr nachgeholt. Haben wir einen Monat noch mal weg und,
und er hat bewusst wirklich Zeit nehmen, um darüber nachzudenken.
Ja, ich habe 10 Jahre als Sekretärin geschafft und habe die Möglichkeit gehabt, im Rahmen von einer Intensivweiterbildung, nennt sich das, ein 7-wöchiges Betriebspraktikum zu machen. Und ich habe natürlich alles daran gesetzt, um das gerade verbinden mit der Familienauszeit auch. Und das hat auch eben, bis wir dann nach 2 Monaten haben müssen retourkommen, hat auch alles sehr gut geklappt. Und die Distanz ist super gewesen. Einfach mal aus dem ganzen Setting raus. Ich meine, nebst dem Arbeiten bin ich sehr engagiert, eben mit den Kindern. Bin da noch in einer Behörde gewesen, von der reformierten Landeskirche, sehr engagiert. Das ist gut gewesen. Einfach mal grosse geografische Distanz weg und auch eine gewisse Zeit. Ja, also erstaunlicherweise haben wir uns nicht so... wie soll ich sagen, ganz bewusst jetzt 10 Fragen durchdiskutiert in dieser Zeit, wo wir gesagt haben, die müssen wir besprechen, sondern bist einfach mal weg und so nach 2, 3, 4 Wochen hat sich dann das Gefühl angefangen einstellen, hey, nebst unserem, ich sage jetzt ein normalen Setting, wie wir es zu Hause kennen, da gibt es ja auch andere Optionen. und wir sind dann nach 2 Monaten wie am Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wenn wir retour gehen, es ist wie, alles ist möglich. Also, wir wären da bereit, wegzuzügeln, auszuwandern, einfach so, haben wir einfach mal so auf den Tisch gelegt. Ist bis jetzt alles nicht eingetroffen in diesen 4 Jahren und trotzdem, es ist gut, so einfach wie so das Mindset, ja, gedanklich sich auf das einzulassen und das auch zuzulassen und das hat mir gut getan. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn es weitergeht, so wie wir jetzt wohnen und leben und uns aufgestellt haben, dann ist das auch gut, aber dann müssen wir es aus Überzeugung machen, weil es das ist, wo wir sehen, dass es dran ist. Genau.
Mega schön. Ich spüre viel Kraft, viel Lebenslust und gleich irgendwie eine Genügsamkeit, dass es gut ist, so wie es ist. Mega schön.
Ja, das hast merci du gut zusammengefasst. Ja.
Merci vielmals, hast du uns erzählt sehr von dieser Geschichte. Und ich wünsche euch natürlich genau das, dass da eure Wünsche und Träume in Erfüllung gehen.
Danke vielmals.
Wow, was für ein Schatz, den der Jonathan Müller aus dieser Erfahrung rausnimmt. Dass er Ruhe hat über dem Tod, dass er sich dreht und begleitet fühlt, in allem, was ihm begegnet. Das hat mich am meisten berührt an dieser Geschichte. Und das wünsche ich mir auch.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.